Ich liebe es, früh aufzustehen. Wenn ich früh aufstehe und die Luft ist noch so kühl und es ist noch alles ruhig, das ist schön. Und wisst ihr, was ich dann mache, wenn ich früh aufstehe? Da gehe ich meistens hoch, die Stiege hoch auf das Dach meines Hauses. Oben am Haus, da sehe ich nämlich die ganze Stadt, die vor mir liegt. Diese Stadt, das ist Jerusalem. Und Jerusalem hat einen zentralen Ort, wo alle hinschauen. Diesen Ort, den sehe ich, der ist direkt da vorne, das ist der Tempel. Und wenn ich dann morgens aufstehe, dann sehe ich, da am Tempel drüben, da regt sich schon was. Da passiert schon was. Und ich sehe schon, wie dort schon Rauch hochsteigt. Weil wisst ihr, jeden Tag, wenn ich aufstehe und das sehe, wird dort am Tempel in aller Früh ein Opfer dargebracht. Das wird jeden Tag gemacht. Das hat schon Gott Mose gesagt und ich kann es jeden Tag sehen, wenn ich dazuschaue. Und ich bin von Beruf, ich bin Händler, ich arbeite dort in der Nähe vom Tempel, weil es kommen immer wieder sehr, sehr viele Leute dorthin. Und ich bin eh schon spät dran, ich werde jetzt einmal zum Tempel gehen, ihr könnt kurz mitkommen. Wenn ich dann dorthin gehe und die kommen dann die ganzen Leute und sie bringen teilweise Tiere mit und teilweise bringen sie nur Geld mit, dann wechsle ich dieses Geld oder ich schaue, dass sie ein gutes Tier finden, damit sie ihre Opfer dort bringen können. Das hat Gott Mose befohlen. Und so, wenn ich dann dorthin gehe und ich sehe das und wir sind jetzt eh gleich dort, aber dann sehe ich, wie die Leute daherkommen und der eine bringt ein Dankopfer dar. Der andere vielleicht ein Bußopfer, der dritte einfach ein privates Opfer, was auch immer. Aber den ganzen Tag lang über sieht man dann, wie da auf diesem Tempel geopfert wird. Jeden Tag. Aber ich muss euch nur erzählen, was gestern passiert ist. Gestern war nämlich dieser ganz, ganz große Tag. Gestern war dieser einzige Tag im Jahr, der wirklich was ganz Besonderes ist, der Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Da wird einmal im Jahr, wird für das gesamte Volk, für alle Israeliten, wird ein Opfer dargebracht. Und unsere ganze Schuld und alles, was wir dieses Jahr gemacht haben, wird auf ein Tier quasi übertragen. Und dieses Tier wird geopfert, wird geschlachtet. Und das war gestern, aber heute geht es schon wieder weiter. Das war einmal im Jahr. Nächstes Jahr werden wir das wieder machen. Aber heute ist schon wieder dieses Morgenopfer dargebracht worden. Und jetzt muss ich gleich da mit dem da reden. Der braucht nämlich einen Stier. Und dann werden wir den auch opfern. Und dann, wenn ich später nach Hause gehe, wisst ihr, was dann ist? Ich arbeite normalerweise so bis zur Abenddämmerung. Und zur Abenddämmerung, wenn ich dann heimgehe, wird noch einmal, obwohl den ganzen Tag schon geopfert worden ist, wird noch einmal ein Opfer dargebracht. Das ist das Abendopfer. Das hat auch Gott Mose empfohlen und aufgetragen. Das ist mein Tag. So oder so ähnlich, natürlich nicht auf Deutsch, sondern Hebräisch, hätte vielleicht ein Händler damals vor 2000 Jahren seinen Alltag beschrieben. Dieser Tag wäre voll gewesen, wenn man da am Tempel ist und da in der Nähe ist von dem, mit Opfern. Und für uns ist das sehr, sehr weit weg. Aber für sehr, sehr lange Zeit war das ein ganz zentraler Teil vom Volk Israel. Von dem, wie sie ihren Glauben gelebt haben und wie sie ihre Beziehung mit Gott gelebt haben. Die letzten Wochen haben wir schon ganz viel gelesen im Hebräerbrief über das. Er hat schon mehrere Kapitel lang über den Tempel, über Priester, über Opfer und so weiter geredet. Und heute kommt das große Finale, bevor er dann in ein bisschen eine andere Richtung einschlägt. Ein letztes Mal wird er heute noch einmal so ein bisschen zusammenfassen, was er die letzten Male schon gesagt hat, weil er möchte, dass wir das verstehen. Sonst wirst du nämlich die nächsten Wochen Schwierigkeiten haben. Und deshalb hat er so lange sich damit beschäftigt. Und das schauen wir uns jetzt heute nochmal an. Wenn du Bibel da hast, schlag auf Hebräer 10. Wir sind im 10. Kapitel und schauen uns da so die erste Hälfte an von diesem Kapitel, wo wir einfach nochmal reintauchen und uns die Frage stellen, was hat es mit diesen Opfern auf sich? Und was haben diese ganzen Opfer auch mit mir zu tun? Obwohl ich gar nicht in der Zeit lebe und schon jetzt 2000 Jahre später lebe. Was hat das mit Jesus zu tun, mit seinem Opfer? Das versucht er nochmal so zusammenzufassen und das lesen wir jetzt im Hebräer 10 im ersten Vers. Lest mit mir mit. Das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen und nicht deren wahre Gestalt. Mit seinem Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfern kann es nie kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Er sagt, das Gesetz, das ist die Tora, das Alte Testament, das ist nur wie, so wie ein Schatten von etwas, was wirklich ist. Wir alle wissen, was ein Schatten ist. Manche sitzen noch gerade in der Sonne. Gell? Es ist wie eine Skizze von einem Bild. Jeder Künstler oder die meisten, weiß ich nicht, die werden wahrscheinlich zuerst einmal so eine grobe Skizze, vielleicht mit Bleistift ganz dünn irgendwie machen. Okay, da ist die Proportion, da ist der Kopf, so die Hand und so weiter. Gell? Und dann ist es die Grundlage für das, was wirklich kommt. Und der sagt, der Autor, wisst ihr was, das Alte Testament, die Gesetze, das ist so wie der Schatten, das ist so wie diese Skizze, die uns schon ein bisschen eine Vorschau gegeben hat, auf dieses wirkliche Bild, auf das echte, auf die wahre Gestalt. Und dann sagt er, dieses Gesetz mit seinem Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfern, kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Diese Skizze, dieser Schatten, hat nie die Kraft gehabt, die Macht gehabt, uns wirklich, tatsächlich, zutiefst von unserer Schuld zu befreien. Das ist die Grundlage. Und ihr lest schon da, das hat uns der Händler vorher auch gerade erzählt, Jahr für Jahr, immer wieder ist das dargebracht worden, aber es hat nie war Ende. Es hat nie aufgehört. Es war nicht so, das machen wir jetzt noch 10 Jahre und dann ist vorbei. Nein, es war kein Ende, sondern immer, immer wieder. Wenn es aber anders wäre, Vers 2, hätte dann schon nie den dann nicht schon längst aufgehört zu opfern. Denn der Opfernde wäre ja mit einem einzigen Opfer für immer rein und seine Sünden würden sein Gewissen nicht länger belasten. Also wenn es nicht irgendwie aufhören, wenn das nicht den Effekt hätte, das wirklich zu beenden und so Sünden zu vergeben, dann hätte man irgendwann einmal aufgehört. Passt, wir müssen jetzt noch 17 Jahre opfern und dann ist es endlich gesühnt, dann ist es endlich vorbei. Aber dieser Punkt war nie da. Ist auch nie versprochen worden. Sie haben nie aufgehört. Und es ist spannend, dass dann da gesagt wird, nicht nur, dass es uns nicht unsere Sünden vergeben hat, aber es hat auch gar nicht die Fähigkeit gehabt, unser Gewissen zu reinigen. Unser Gewissen. Jetzt stell dir mal vor, du fährst mit einem Auto und neben dir sitzt ein guter Freund von dir und du fährst im Auto und du siehst nicht, wie dann von rechts ein Auto kommt. Du fährst hoch, vielleicht ist die Ampel rot oder Vorfahrt, wie auch immer. Auf jeden Fall, das Auto wird von der Seite erwischt. Dein Freund wird verletzt, wird ins Krankenhaus gebracht, kommt ins Krankenhaus, ist dann dort und die Ärzte sagen, es tut uns leid, wir haben keine Option, wir müssen die Hand amputieren. Ein bisschen radikales Beispiel, aber ich glaube, wir müssen die Hand amputieren. Die Hand wird amputiert. Du bist der Fahrer und du bist verantwortlich für das, was da passiert ist. Wie geht es dir jetzt? Also erst einmal ist klar, du hast einen Fehler gemacht, kein anderer. Du bist schuldig. Aber es ist ja noch mehr wie Schuld, sondern es ist ja auch deine Wahrnehmung von dieser Schuld. Hey, du fühlst dich wahrscheinlich echt beschissen. Echt schlecht. Wirklich schlecht. Den Rest seines Lebens wird diese Person jetzt mit einer Hand leben. Gell? Und vielleicht sagt er sogar, vielleicht ist er so reif oder so weise und Gott arbeitet mit ihm und er sagt dann, hey, weißt du was, ich vergebe dir. Hey, Gott hat das zugelassen, das ist in seinem Plan. Und er sagt dir das immer und immer wieder. Aber du warst trotzdem, hey, der wird jetzt so leben und du fühlst dich trotzdem schuldig. Dein Gewissen ist nicht rein. Vielleicht vergibt er dir objektiv, aber subjektiv, von deinem Empfinden her, fühlst du dich immer noch schuldig. Du kannst dir vielleicht nicht vergeben. Genau das ist das, was der Hebräer-Autor da sagt. Er sagt, unser Gewissen ist nie wirklich rein geworden von diesen ständigen Opfern. Es ist immer wieder da gewesen. Und so, man kann das, diesen zwei Teile, diese objektive Schuld, ja, wir sind schuldig, wir haben Fehler gemacht. Aber es ist noch das Zweite. Wir empfinden diese Schuld auch, wir fühlen sie auch. Unser Gewissen klagt uns an. Vielleicht andere Menschen klagen uns an. Vielleicht Satan klagt uns an. Aber diese Opfer haben es nicht geschafft, weder das eine noch das andere zu reinigen. Tatsache ist es nämlich sogar, dass die Menschen in Vers 3 durch die Opfer jährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Es ist sogar so, dass sie durch diese Opfer wirst du immer wieder daran erinnert, hey, ich bin ja noch ein Sünder. Und wenn ich heute ein Opfer da bringe und nächste Woche komme ich wieder und bringe wieder ein Opfer da, werde ich wieder daran erinnert. Das ist wie mit jemand, der Diabetes hat. Der muss in gewissen Abständen Insulin spritzen und das ist sein Leben. Das gibt ihm Leben. Aber gleichzeitig jedes Mal, wenn er das macht, wird er daran erinnert, ich bin nicht gesund. Und so die Opfer haben sogar den gegenteiligen Effekt in gewissen Sinn, weil sie erinnern uns ständig dran, hey, ich bin ein Sünder. Ich kann nicht einfach so vor Gott spazieren. Da ist was zwischen mir und Gott. In diese Gegenwart, dieses großen Gottes zu treten, mache ich nicht einfach so. Da ist irgendwas in meinem Herzen. Und das nächste Opfer erinnert mich wieder dran. Ich kann es nicht. Ich schaffe es nicht. Und dann kommt der Hammer. Da sagt er, das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Darum hat Jesus, als er in die Welt kam, gesagt, Opfer und Gaben willst du nicht. Stattdessen hast du mir einen Leib gegeben. An Brandopfern und Sündopfern hast du keinen Gefallen. Da habe ich gesagt, hier bin ich. Ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist und bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Oh Gott. Jesus sagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer willst du nicht. Du hast keinen Gefallen daran. Er sagt das wohlgemerkt von den Opfern, die das Gesetz vorschreibt. Man liest es so und denkt sich, der Autor vom Hebräerbrief, der sagt uns da im Prinzip, hey, das ganze Alte Testament kannst du wegschmeißen, oder? Das ganze Alte Testament, hey, ist alles fix, fertig, aus, vorbei. Und im ersten Moment liest sich das so. Aber im zweiten Moment, wenn wir ein bisschen genauer schauen, dann merken wir, das ist gar nicht das, was er eigentlich sagt, sondern da gibt es eine Nuance dazu, weil wie sagt er das? Er sagt, hey, Gott wollte keine Opfer und so weiter, dem hat er keinen Gefallen. Aber wie argumentiert er das? Er argumentiert das, indem er das Alte Testament zitiert. Er sagt nicht, hey, ich habe jetzt diese große neue Offenbarung Gottes und jetzt ist es so, für tausende von Jahren wollte Gott Opfer haben und jetzt hat er seine Meinung geändert und jetzt hätte ich gern keine Opfer mehr, sondern dein Herz. Na, sondern was sagt er da? Er sagt ja, im Psalm 40, er zitiert das Alte Testament und sagt, hey, damals hat Gott schon das gesagt. Damals hat Gott schon keinen Gefallen an diesen Opfern gehabt. Und ich könnte euch jetzt locker 15 verschiedene Bibelstellen aus einer ganzen Reihe des Alten Testamentes vorstellen, wo im Alten Testament Gott sagt, an Opfern habe ich keinen Gefallen. Zum Beispiel in Hosea 6 sagt er, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Zum Saul wird gesagt, es ist besser, dem Herrn zu gehorchen, als ihm Opfer darzubringen. Im Micha heißt, womit soll ich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem Gott in der Höhe? Soll ich ihm mit Brandopfer nahen, mit einjährigen Kälbern? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das ist nicht das Neue Testament. Das ist das Alte Testament. Schon im Alten Testament waren Opfer immer verbunden mit deinem Herz. Gott sagt nicht, ich habe da einen Fehler gemacht mit den ganzen Sachen, die ich euch da gesagt habe. Tut mir leid, Entschuldigung, Version 2 kommt gleich, Update. Nein, sondern er sagt, diese Opfer, die erfüllen eine Funktion. Aber wenn diese Funktion nur noch leere Riten sind, leere Dinge, die wir halt tun, irgendwelche religiösen Traditionen, dann hasse ich sie. Dann will ich nichts von dem haben. Und die Rabbis haben das gewusst. Im Talmud wird darüber diskutiert. Du hast hier im Yom Kippur der große Versöhnungstag. Das ist nicht automatisch, dass du alles vergeben wirst, sondern es hat mit deinem Herz zu tun. Die Rabbis reden drüber. Hey, da gehört Buße dazu. Da gehört Treue dazu. Da gehört Umkehr, Veränderung dazu. So Gott wollte immer schon unser Herz haben. Er wollte immer schon, dass alles, was wir tun, was wir opfern, was wir tun, dass das von unserem Herzen kommt und nicht einfach nur irgendeine leere Tradition, eine Sache ist, die wir halt tun. Aber es ist so, dass es eigentlich viel leichter ist, Sachen einfach aus einer gewissen Tradition zu tun, weil man sie halt tut. Ja, ich gehe in Gottesdienst, weil ich gehe in Gottesdienst. Ja, ich lese den Vers des Tages, weil, ja, ich lese den Vers des Tages. Ja, ich bete, weil, macht man ja, gell? Aber wo ist mein Herz? Wir sind genau gleich. Wir sind genau gleich wie die Israeliten. Wir fallen auch so schnell in diese Riten und Dinge. Ja, wir bringen keine Schlachtopfer, Brandopfer da. Aber wir machen auch einfach Sachen. Wo ist unser Herz? Wo ist dein Herz? Wo ist mein Herz? Und das, was dann gegenübergestellt wird von diesen Opfern, ist spannend. Das ist Folgendes in Vers 9. Dann aber fährt er fort, also Jesus ist es, und sagt, hier bin ich. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Das bedeutet nichts anderes, als dass er die alte Ordnung aufhebt und eine neue in Kraft setzt. Das Gegenteil von einfach leere Riten und Dinge zu machen und Sachen zu tun, ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat gesagt, Vater, was willst du mit mir machen? Herr Jesus, was möchtest du mit mir machen? Vater im Himmel, was hast du heute mit mir vor? Was möchtest du, mit wem soll ich reden? Welche Beziehung braucht Arbeit? Wo ist etwas in meinem Herzen versteckt, das ich vielleicht gar nicht selber sehe? Vater, nicht das, was ich will. Ich habe viele Wünsche. Aber das, was du willst, Herr, was möchtest du? Was möchtest du machen? Heute, in meinem Herzen. Diese Skizze, dieser Schatten, der ist aufgehoben. Wenn der Zeichner dann dieses Bild skizziert hat und dann fängt er an, das wirklich auszumalen. Am Ende ist die Skizze, braucht man aber. Wenn du da das echte Bild hast und die Skizze daneben, die Skizze schmeißt weg. Wenn das echte Bild da ist, die echte Sache, ist die Skizze nicht mehr wichtig. Und in gleicher Art und Weise fungiert auch das alte Gesetz, diese Opfergesetze. Sie waren alle eigentlich nur da, um nach vorne zu zeigen. Zu sagen, hey, da kommt was. Da kommt etwas. Und dann hast du in Vers 10, und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für allemal geheiligt. Ein für allemal geheiligt. Wenn diese Opfer dargebracht werden, auch am Yom Kippur, dann geht der Hohepriester her und nimmt das Blut dann von diesem Tier und er besprengt es dann, diese verschiedenen Dinge, um zu reinigen, um sie wieder neu Gott zu weihen. Zu weihen ist das gleiche Wort wie heiligen. Etwas zu heiligen oder etwas zu weihen, gleiche Wort. Er nimmt es her für einen gewissen Zweck, sagt, das ist Gott geweiht, das ist für Gott. Und das macht er immer wieder. Immer wieder muss es passieren, dass diese Dinge neu Gott geweiht werden, neu gereinigt werden. Das war die Art und Weise, was da gemacht worden ist. Aber jetzt sagt Gott dann da, als Jesus aber Gottes Willen erfüllt hat, Vers 10, und er sein Leben gegeben hat, er hat sein Opfer gegeben, sind wir ein für allemal geheiligt worden. Ein für allemal geheiligt. Das heißt, ein für alle Mal hast du eine neue Position bekommen, einen neuen Status. Du bist jetzt so heilig wie Gott. Heilig bedeutet einzigartig. Gott ist einzigartig. Und wenn wir heilig sind, weil Gott uns heilig gesprochen hat, dann haben wir einen Teil von dem, von seinem Wesen, seinem Charakter. Also wenn er uns ein für alle Mal heiligt, gibt er uns eine neue Stellung, einen neuen Status. Das ist so, wie wenn du ein Kind adoptierst. Du adoptierst dieses Kind und vom einen Moment auf den anderen, das riecht noch genau gleich, hat noch die gleichen Zehen, die gleichen Gewohnheiten, aber vom einen Moment auf den anderen ändert sich der Status. Das Kind hat einen anderen Nachnamen. Es ist Teil dieser Familie. Es wäre dein Erbe, wenn du stirbst. Vom einen Moment auf den anderen, obwohl gefühlt von außen eigentlich alles gleich ausschaut. Und Gott sagt genau das Gleiche. Er sagt, hey, als Jesus gestorben ist, hat er dich für ein für allemal geheiligt. Ein für allemal. Und wir warten deshalb, Vers 11, jeder andere Priester steht Tag für Tag einmal da, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer
auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt. Und er wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Er stellt diese zwei Sachen noch einmal gegenüber und sagt, hey, das eine, das war immer wieder. Immer wieder haben diese Dinge neu, Gott geheiligt werden müssen und so weiter und so fort. Aber was Jesus gemacht hat, das ist einmalig. Und wenn du das verstehst, wenn du diese Wahrheit in dein Herz reinlässt, dass Gott sagt, ich möchte, dass du mein Kind bist, und dann gebe ich dir eine neue Identität, einen neuen Status, einen neuen Stand, dann erfüllt es dein Herz mit Freude. Dann kannst du gar nicht anders, wie zu lachen, zu Danke zu sagen. Ein für alle Mal. Stell dir einmal hinein in diese Situation von einem Juden, von diesem Händler vorher, gell, der immer wieder jeden Tag das erlebt hat. Und dann hört er irgendwann, hey, ihr braucht es nicht mehr opfern. Brauchen wir nicht mehr. Es ist vorbei. Da war ein Opfer, da am Berg drüben. Ein für alle, du bist heilig. Egal, was du machst. Dein Status hat sich geändert. Du bist ein Kind Gottes. Spürst du, wie der wird dir wahrscheinlich blöd angeschaut haben. Was? Seit tausenden von Jahren machen wir das schon. Jetzt ist es auf einmal erfüllt. Das muss ein gewaltiges Opfer sein. Ein für alle Mal. Und dieser Jesus, der hat sich dann hingesetzt, was wir gerade gelesen haben, zur Rechten Gottes, nachdem er dieses Opfer da gebracht hat. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig für uns moderne Menschen zu verstehen, weil hinsetzen bedeutet für uns was anderes. Gell? Ich mache mal jetzt eine kurze Umfrage. In deinem Beruf, den du gerade machst oder den du zuletzt gemacht hast, sitzt du mehr oder stehst du mehr? Wer sitzt mehr in seinem Beruf? Okay, wer steht mehr? Okay, 50-50. Also alle, die stehen, die verstehen es besser, die sitzen, ich erkläre es jetzt. Wenn ein Priester sich hinsetzt, ist die Arbeit getan. In meinem Beruf, wenn ich mich hinsetze, dann tue ich normalerweise arbeiten. Meistens. Nein, immer. Wenn ich mich hinsetze, arbeite ich. Ich stehe dann auf zur Erholung, mich nochmal zu dehnen, zu strecken, dann, okay, passt, ich gehe jetzt heim. Das ist genau umgekehrt. Wenn ein Priester hat sich nie hingesetzt während seines Jobs, seines Berufes. Das hat er nur gemacht, wenn er fertig ist. Und er war nicht fertig. Also natürlich hat der Tag geendet und so weiter, aber morgen ist er wieder gestanden. Und Jesus sitzt im Himmel zur Rechten Gottes. Sitzt seit 2000 Jahren. Natürlich jetzt nicht ganz wörtlich verstehen, er kann sicher auch aufstehen, aber das ist ein Bild, um uns zu verklickern, was es heißt, was Jesus gemacht hat. Es ist getan. Jesus wird nicht ein zweites Mal gekreuzigt. Es muss nicht in 10 Jahren wieder erneuert werden. Es ist getan. Fix, finished. Finito. Es ist getan. Und weil wir ein für alle Mal geheiligt sind, ein für alle Mal teilhaben dürfen an diesem Wesen Gottes, ein für alle Mal gesprochen werden als Kinder Gottes, hast du dann Folgendes in Vers 14. Denn mit diesem Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Er wiederholt es nochmal, sagt, hey, völlig und für immer, ein für alle Mal. Aber er sagt dann noch was anderes und das kann man schnell überlesen, wenn man so schnell drüber liest. Man sieht das im Deutschen, aber noch ein bisschen besser im Griechischen. Mit einem Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen. Und im Griechischen ist es Präsens. Es ist ein Partizip. Das heißt, es ist etwas, was immer wieder passiert. Das ist was anderes wie das. Das ist ein für alle Mal. Das ist der Status. Aber die, man könnte auch sagen, die fortlaufend geheiligt werden, das ist was anderes. Und wenn du diese zwei Unterschiede nicht kennst, dann kann ich etwas über dich und dein Leben mit Gott sagen. Dann wirst du sehr frustriert sein über Gott. Wirst du vielleicht auch sehr frustriert sein von dir selber und definitiv wirst du sehr frustriert sein über die sogenannten Christen, die du kennst. Was meine ich damit? Das erste Heilig, dieses ein für alle Mal, das ist jeder, der ein Kind Gottes ist. Diesen neuen Status haben wir. Das kannst du nicht ändern, auch wenn du möchtest. Im Römerbrief sagt Paulus, es gibt nichts, keine Gewalt, keine Höhe, keine Tiefe, nichts, was dich aus der Liebe Gottes reißen kann. Du bist ein Kind. Und jetzt, wo du sein Kind bist, wo du heilig bist, wirst du fortlaufend geheiligt. Manchmal sagen wir dazu auch, du wirst Jesus ähnlicher gemacht. Gott sagt, hey, du bist jetzt nicht nur Teil von meiner Familie, sondern ich habe was mit dir vor. Ich möchte, dass du diese Familienwerte, die wir haben, die ich habe, dass du die mehr und mehr zu deinem eigenen machst. Dass die mehr und mehr zu deinem werden. Und das ist ein Prozess. Und diesen Prozess, der geht bis zu unserem Lebensende, werden wir Höhen erleben und Tiefen erleben. Und wir werden vielleicht uns selber fragen, hey, Gott, wo bist du in meinem Leben? Bin ich wirklich dein Kind? Bin ich wirklich Christ? Hast du gesehen, was ich gerade gemacht habe? Wir haben Momente erleben, wo wir uns vielleicht selber anklagen und sagen, wie habe ich nur jemals das machen können? Aber definitiv, wenn wir Momente haben, wo wir auf andere schauen und uns denken, wow, also der sagt, der ist Christ. Der sagt, der liebt Jesus. Warum? Weil Gott mit jedem auf uns auf dem Weg ist, fortlaufend geheiligt zu werden. Und jeder von uns hat da eine eigene Geschichte. Das ist ein Prozess. Und dieser Prozess, wir feiern ja heute Pfingsten, der wird gemacht durch den Heiligen Geist in uns. Ein für alle Mal dieser Heilige Geist. Was ist passiert mit diesem, ich habe es ja erklärt, mit diesem Opfer und dem Blut, gell, das wird immer wieder auf diese Instrumente getan und so weiter, damit die fortwährend immer wieder geheiligt werden. Was ist zu Pfingsten passiert? Alle diejenigen, die Gott lieben, die haben Gottes Geist bekommen. Gottes Gegenwart kommt in unser Leben, in unser Sein hinein. Er ist da. Seht ihr den Kontrast, den Unterschied vom einen zum anderen? Und er bleibt da. Er geht nicht einmal weg und kommt wieder und so weiter, sondern nein, er zieht Wohnung. So wie früher die Menschen zum Tempel gegangen sind, hingegangen und Gottes Gegenwart gesucht haben, so sagt Gott, hey, weißt du was, ich möchte Wohnung beziehen in dir. Du bist jetzt mein Tempel. In dir. Und das, Vers 15, bestätigt uns auch der Heilige Geist. Und somit endet er diesen Abschnitt und er zitiert noch einmal das Alte Testament. Sagt er, in der Schrift heißt es, der zukünftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wird folgendermaßen aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Er sagt, hey, das war schon immer Gottes Plan. Er zitiert da Jeremia, 600 Jahre vor Christus. Da hat er vom neuen Bund geredet und gesagt, hey, eines Tages werde ich mein Gesetz in dein Herz schreiben durch den Heiligen Geist. Und ich werde daran arbeiten, dass meine Werte, mein Sein, mein Wesen mehr Raum kriegt in deinem Leben. Und das ist genau das, was dieser Heilige Geist in uns macht und in uns machen möchte. Und das macht er. Er sagt, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam denken. Kannst du dich noch erinnern, Vers 3, was es dort geheißen hat? Vers 3 heißt, dass die Menschen durch die Opfer jährlich wieder neu an ihre Sünden denken. Das war die Funktion von den Opfern. Und das, was Jesus gemacht hat, sagt, weißt du was, wenn du mein bist, wenn der Geist in dir ist, dann werde ich an deine Sünden nicht mehr denken. Wenn die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer dafür notwendig. So zusammengefasst, du musst nicht mit deinen Opfern zu Gott kommen. Und Opfern kannst du jetzt ersetzen mit Dingen, die du tust, um dein Gewissen zu beruhigen, mit Dingen, die du tust, um Gott zu beeindrucken, Dingen, die du tust, weil du denkst, dass du sie tun solltest. Und diese ganze Opferzeremonie, von der wir jetzt kapitelweise gelesen haben, mehrere Kapitel lang, ich glaube seit Kapitel 4 oder 5, erinnert uns daran. Wir müssen nicht mehr mit unseren Opfern vor Gott kommen, uns ihn irgendwie zu verdienen, irgendwie seine Gegenwart zu erreichen können, sondern du kannst wegen seines Opfers zu ihm kommen. Du kannst wegen dem, was Jesus gemacht hat, zu ihm kommen. Der Zugang ist frei. dass dieser Zugang frei ist und was das heißt, das wird er jetzt nächste Woche, in den nächsten zwei Wochen ganz klar auslegen, wenn wir sagen, hey, wie das ganz praktisch dann auch in unserem Leben ausschaut. Aber diese Wahrheit bleibt. Du musst nicht mit deinem Tun, mit deinem Können, mit deinen Gaben Gott irgendwie beeindrucken, du kannst es nicht. Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, weiß nicht wie viele Opfer haben das nicht gemacht. Eins hat es gemacht, das war Jesus. Und dieser Jesus möchte in dir wohnen, durch seinen Geist. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, wir sagen dir Danke für das, was da passiert ist vor 2000 Jahren, wo du nicht nur gesagt hast, du gehst von dieser Erde, deine Arbeit ist getan, sondern du hast gesagt, hey, ich schicke euch einen Helfer. Ich lasse euch nicht allein. Ich schicke meinem Geist. Und Vater, wir verstehen nicht immer alles, was der in uns macht. Und manchmal fühlen wir ihn vielleicht auch gar nicht und fragen uns, ist er da und wie geht es und wie funktioniert es. Aber Herr, wir haben diese Gewissheit, dass du das versprochen hast. Und wir möchten vor dich kommen als Gemeinde, aber auch als Einzelperson, jeder von uns. Und wir möchten dich bitten, dass dieser Geist mehr und mehr Raum einnimmt in unserem Leben. Dass du uns mehr und mehr heiligst, so wie es du in diesem Kapitel hast. Mehr und mehr dir ähnlicher machst. Mehr und mehr uns deine Liebe und deine Freude und deinen Frieden schenkst. Mehr und mehr uns zu Männern und Frauen machst, die deinen Willen tun. Mehr und mehr uns zu Männern und Frauen machst, die einfach feststehen in ihrer Identität, die du geschenkt hast, zu der wir einfach nur Danke sagen können. Wir preisen dich dafür. Amen.